Erzähl mir vom Frieden.
Das will ich gerne tun. Aber dazu muss ich etwas ausholen. Und es beginnt alles andere als harmonisch. Es waren einmal zwei Brüder, Zwillingsbrüder. Sie hießen Jakob und Esau. Das Verhältnis der Brüder zueinander war sehr angespannt. Schon vor ihrer Geburt, noch im Mutterleib, stießen sie heftig aneinander, heißt es. Bei der Geburt wurde Esau, der zuerst zur Welt kam, von seinem Bruder an der Ferse festgehalten. Später entwickelten sich die beiden sehr unterschiedlich. Esau wächst zu einem starken Mann heran, er ist gern draußen in der Natur, liebt das offene Land und wird mit Pfeil und Bogen ein guter Jäger. Das gefällt seinem Vater Isaak und Esau wird sein Lieblingssohn. Jakob dagegen arbeitet und bleibt lieber bei den Zelten, also zu Hause. Er ist ein schlauer Mann, kann gut kochen und ist der Lieblingssohn der Mutter. Zwei Ereignisse spitzen die Spannungen zwischen Jakob und Esau dramatisch zu. Eines Tages kommt Esau hungrig von der Jagd nach Hause. Sein Bruder hat gerade Essen gekocht. Es duftet so gut und Esaus Hunger ist so groß, dass er sofort eine ordentliche Portion von der Linsensuppe haben möchte. Sein Bruder Jakob, der listige Fuchs, erkennt die Gunst des Augenblicks und sagt, dass Esau sein Erstgeburtsrecht, also den Anspruch auf den größeren Teil des Erbes, für den Teller Suppe und das Stück Brot an Jakob abgeben soll. Esau knurrt der Magen so sehr, dass er sich in diesem Moment nichts aus dem Erstgeburtsrecht macht und es an Jakob abgibt. Beim zweiten Ereignis geht es noch mehr mit Lug und Trug zu. Isaak, der Vater von Jakob und Esau, ist inzwischen alt geworden und kann kaum noch sehen. Er spürt, dass sein Leben zu Ende geht und will seinen erstgeborenen Sohn, also Esau, segnen. Rebekka, seine Frau, möchte aber, dass Jakob den väterlichen Segen bekommt. Sie sagt zu Jakob, er solle die Kleidung seines Bruders anziehen, weil sie nach Esau Natur und Jagd riecht. Um die starke Körperbehaarung von Esau vorzutäuschen, legt Rebekka Jakob Ziegenfell auf die Arme und um den Hals. So geht Jakob, als Esau verkleidet, zu seinem Vater, um sich den Segen zu erschleichen. Doch beim Gespräch zwischen Vater und Sohn hat Isaak Zweifel, ob wirklich Esau vor ihm steht. Denn er erkennt die Stimme nicht und meint, dass es doch die von Jakob ist. Also fragt Isaak, bist du wirklich mein Sohn Esau? Jakob lügt und antwortet, ja. Isaak fällt auf die Täuschung herein und segnet Jakob. Als Esau davon erfährt, wird er so ärgerlich auf seinen Bruder, dass er beschließt, ihn zu töten, sobald Isaak gestorben ist. Rebekka warnt ihren Lieblingssohn Jakob vor den Racheplänen Esaus und rät ihm für eine Weile zu verschwinden, bis Esau nicht mehr wütend ist. Aus dieser Weile werden 20 Jahre, eine lange Zeit, in der auch der Segen, der auf Jakob liegt, viel Gelegenheit hat zu wirken. Mit Hilfe des Segens und seinem Geschäftssinn, mit allerhand Verträgen, die zu seinen Gunsten ausfallen, bringt Jakob es zu Wohlstand und Reichtum. Auch eine große Familie mit mehreren Frauen und 13 Kindern hat er inzwischen. Wie es Esau in den 20 Jahren ergangen ist, wissen wir nicht. Als die beiden Brüder sich wieder begegnen, müssen wir also davon ausgehen, dass Esau Jakob immer noch umbringen will, weil der ihn ja zweimal betrogen hat. Vor dem Aufeinandertreffen der beiden hatte Jakob Boten zu seinem Bruder Esau geschickt, die ihm Geschenke und Bitten für ein friedliches Treffen überbrachten. Die Boten kamen zurück mit der Nachricht, dass Esau ihnen mit 400 bewaffneten Männern entgegenkam. Jakob bekam große Angst und teilte seine Familie, Knechte und Mägde in zwei Hälften auf. Er dachte sich, wenn eine Gruppe von Esau und seinen Männern getötet wird, überlebt wenigstens die andere Gruppe. Und wieder ließ Jakob Knechte mit einer großen Anzahl von Tieren als Versöhnungsgeschenk an Esau vorausschicken. Seine Mägde, Frauen und Kinder ließ er ganz vorne in der Gruppe gehen. So kamen sich Jakob und Esau mit ihren Gruppen entgegnen. Nach Frieden sah das nicht aus. Wie mag die Begegnung wohl ausgehen?
Mein Name ist Jakob. Jahrelang schleppe ich die Sorgen und ja auch die Angst mit mir herum. Was ist mit meinem Bruder Esau? Was wird er tun? Wie wird er Rache nehmen? Jetzt sind wir auf dem Weg zu ihm. Ich habe alles gut vorbereitet. Habe Boten zu meinem Bruder Esau geschickt, die ihm von Schafen und Rindern, Knechten und Mägden berichten sollten, die ich ihm schenken will, damit er mir vergibt, damit ich Gnade bei ihm finde. Die Boten kamen zurück und haben mich in große Angst versetzt. Dein Bruder Esau zieht dir entgegen, so sagten sie, mit 400 Mann in seiner Begleitung. Ich betete zu Gott, rette mich vor meinem Bruder Esau. Ich habe große Angst, dass er kommt und mich und die Mütter meiner Kinder erschlägt. Und dann war da auch noch diese letzte merkwürdige Nacht. Ich hatte die Frauen und Kinder geweckt, um sie mit all dem, was wir besitzen, über den Jabbok-Fluss zu bringen. Plötzlich war da jemand, der bis zum Morgengrauen mit mir kämpfte. Als er merkte, dass er mich nicht besiegen konnte, packte er mich am Hüftgelenk, sodass beim Ringen meine Hüfte ausgerenkt wurde. Er fragte nach meinem Namen und sagte zu mir, von nun an sollst du Israel heißen. Das bedeutet Gotteskämpfer. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben. Nachdem er das gesagt hatte, segnete er mich. Jetzt ist es hell geworden. Der Morgen ist da. Am Horizont sehe ich meinen Bruder Esau mit den 400 Mann in seiner Begleitung. Was wird dieser Tag bringen?
Hier stehen wir, 400 Mann, Söldner, zum Kampf bereit. Wir kämpfen nicht etwa für Recht und Gerechtigkeit. Nein, wir kämpfen allein für guten Lohn. Und Esau, der hat uns reichlich bezahlt für seinen Rachefeldzug gegen seinen Bruder Jakob. Jetzt stehen wir der großen Familie von Jakob gegenüber. Alle Frauen, Kinder, Knechte und Mägde sind ordentlich aufgestellt, fast wie männliche Schutzschilde. Uns soll's egal sein, wer auf der anderen Seite steht. Wir sind bereit zum Töten, auch Frauen und Kinder, Knechte und Mägde. Das ist unser Job. Dafür werden wir bezahlt. Nein, Friedensgeschichten haben wir nicht zu erzählen. Wir warten auf den Befehl Esaus zum Angriff. Kommt dieser Befehl oder nicht? Jakob hat sich 7-mal vor seinem Bruder verbeugt, dieser Feigling. Wenn es nicht zum Kampf kommen sollte, bedeutet das für uns keine weitere Beute, keine Frauen, keine Siegesfeiern. Dann müssen wir uns einen neuen Job suchen. Aber das wird uns nicht schwerfallen. Es gibt genügend Kriege und Machthaber auf Rachefeldzügen, die unsere Dienste sehr gerne in Anspruch nehmen.
Ich bin eine Leibmagd meines Herrn Jakob und wir ziehen durch die Wüste, um Esau zu treffen. Normalerweise bin ich mit meinen Kindern ganz hinten im Tross, noch hinter den Ziegen, damit wir auf sie aufpassen. Doch nun bin ich ganz vorne mit meinen Kindern, in der ersten Reihe, und Jakob läuft direkt vor mir und er verbeugt sich die ganze Zeit. Er scheint große Angst zu haben. Hinter mir geht Lea, seine Nebenfrau mit ihren Kindern. Sie scheint auch große Angst zu haben und hält Abstand zu uns. Und Rahel, seine Hauptfrau mit ihrem Sohn Josef, sie gehen im großen Abstand hinter Lea und den Kindern. Ihr Unbehagen ist ihr ins Gesicht geschrieben. Ich habe keine Angst. Ich sehe Esau mit seinen Männern. Er lächelt, er strahlt, er sieht nicht aggressiv aus. Nein, ich brauche mir keine Angst um meine Kinder, noch um mich zu machen.
Jetzt stehe ich hier und schaue in die Augen meines Zwillingsbruders. Blutsverwandter wie wir kann man nicht sein. Von Zwillingen sagt man ja, dass sie einem immer das Gefühl geben, zu zweit zu sein, auch wenn sie alleine auftreten. Manche sagen ihnen sogar auch spürbare Verbundenheit über große Entfernungen nach. All die Jahre führe ich meinen Bruder mit mir. Es ist, als ob ich in einen Spiegel schaue, und doch sind wir so unterschiedlich. Jakob, der Taktierer, der Schlaue, der mit List immer das bekommt, was er will. Und ich, bodenständig, gutgläubig, aufbrausend, unmittelbar. Ich erobere mir die Dinge, wenn es sein muss, mit Gewalt. Mir ist ein gutes Essen wichtiger als so ein Segen. Ich bin doch gesegnet mit der Natur, mit Kraft und Stärke. Äußerlichkeiten sind mir nicht wichtig. Aber Ungerechtigkeit, da kommt mir die Galle hoch. Ich führe den Zorn mit mir. Das betrogen worden sein von diesem Schlitzohr, ja, ein Schlitzohr, das war er schon immer. Und für seinen Betrug an mir muss Jakob bezahlen. Erschleichen, das geht zu weit. Ich bin so zornig auf ihn und meine Mutter, Ich will ihn vernichten und will mit ihm kämpfen. Mein Herr ist bereit. Jakob bittet mich um Vergebung mit Geschenken. Das ist mir aber gar nicht wichtig. Ich habe alles, was ich brauche. Ich sehe, dass es Jakob ernst ist. Er wirft sich vor mir in den Staub, und das nicht nur einmal. Ich merke, je näher ich ihm komme, desto mehr legt sich meine Wut, mein Hass. Der Gedanke an die Begegnung mit ihm verändert mich, verändert etwas. All der Groll, all der Hass, den ich spüre, sie werden doch in einer Begegnung neu bewertet. Das Wiedersehen setzt auch gute Erinnerungen in mir frei. Irgendjemand nimmt mir das Schwert aus der Hand. Ich spüre, dass es auch eine andere Lösung geben kann. Ich will ein Wagnis eingehen.
Wie das Treffen zwischen Jakob und Esau ausgeht, steht im ersten Buch Mose, Kapitel 33, in den Versen 1 bis 20. Jakob hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Esau kommen mit 400 Mann, und er verteilte seine Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Mägde und stellte die Mägde mit ihren Kindern vorne an, und Lea mit ihren Kindern dahinter und Rahel mit Josef zuletzt. Und er ging vor ihnen her und neigte sich siebenmal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn, und sie weinten. Und Esau hob seine Augen auf und sah die Frauen mit den Kindern und sprach: Wer sind diese bei dir? Er antwortete: Es sind die Kinder, die Gott deinem Knecht beschert hat. Und die Mägde traten herzu mit ihren Kindern und neigten sich vor ihm. Lea trat auch herzu mit ihren Kindern, und sie neigten sich vor ihm. Danach traten Josef und Rahel herzu, und sie neigten sich ebenfalls vor ihm. Und Esau sprach: Was willst du mit dem ganzen Lager, auf das ich gestoßen bin? Er antwortete: Dass ich Gnade fände vor meinem Herrn. Esau sprach: Ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast. Jakob antwortete: Ach nein, hab ich Gnade gefunden vor dir, so nimm mein Geschenk von meiner Hand. Denn ich sah dein Angesicht, als sehe ich Gottes Angesicht. Und du hast mich freundlich angesehen. Nimm doch meine Segensgabe an, die dir gebracht wurde, denn Gott hat sie mir beschert, und ich habe von allem genug. So nötigte er ihn, dass er sie nahm. Und Esau sprach: Lass uns aufbrechen und fortziehen, ich will mit dir ziehen. Er aber sprach zu ihm: Mein Herr weiß, dass ich zarte Kinder bei mir habe, dazu säugende Schafe und Kühe. Wenn sie auch nur einen Tag übertrieben würden, würde mir die ganze Herde sterben. Mein Herr ziehe vor seinem Knechte her. Ich will gemächlich hinten nachtreiben, wie das Vieh und die Kinder gehen können, bis ich komme zu meinem Herrn nach Seir. Esau sprach: So will ich doch bei dir lassen etliche von meinen Leuten. Er antwortete: Ist das denn nötig? Lass mich nur Gnade vor meinem Herrn finden. So zog Esau an jenem Tage wiederum seines Weges nach Seir. Und Jakob zog nach Sukkot und baute sich ein Haus und machte seinem Vieh Hütten. Daher heißt die Stätte Sukkot. Danach kam Jakob wohlbehalten zu der Stadt Sichem, die im Land Kanaan liegt, nachdem er aus Paddan Aram gekommen war, und lagerte vor der Stadt und kaufte das Feldstück, wo er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von den Söhnen Hamors, des Vaters Sichems, für 100 Goldstücke. Und er richtete dort einen Altar und nannte ihn El, der Gott Israels.
Erzähl mir vom Frieden. War das eine Friedensgeschichte? Die Geschichte von Jakob und Esau, dem ungleichen Brüderpaar aus dem Alten Testament? Es ist auch die Geschichte zweier Lebensweisen und Kulturen. Jakob, der aalglatte Bursche, der vornehm in Zelten wohnt und sich den Segen erschwindelt. Esau, rau wie das Bergland, ein Jäger und Streuner, dem ein Teller heiße Suppe für den Bauch mehr bedeutet als das heilige Recht des Erstgeborenen. Es sieht nach Krieg aus. Jakob kehrt nach vielen Jahren der Flucht heim. Esau hatte ihm wegen seines Betrugs Rache und Tod geschworen. Da stehen sie einander nun gegenüber, Jakob als gestandener, wohlhabend gewordener Familienvater, Esau mit 400 bewaffneten Männern. Doch vorher ist schon einiges passiert. Jakob hatte immer wieder Geschenke und Boten zu Esau gesandt. War das ein Schuldeingeständnis, Bestechung oder gar ein Zeichen des Friedens? Vielleicht gab Jakob mit seinen reichhaltigen Gaben auch etwas von dem ergaunerten Segen zurück. In Konfliktsituationen haben Annäherungssignale ihren besonderen Sinn. Es sind abgestufte, vorsichtige Zeichen, manchmal nur Gesten, die über Verschiedenheit und Konflikt hinweg ein Aufeinanderzugehen möglich machen. Eine Gabe, eine Nachricht, ein Kniefall. Versöhnung geschieht selten so, dass man in einem Schwung auf den anderen zugehen könnte. Oft muss in kleinen Schritten das Misstrauen abgebaut werden, und dazu braucht es Geduld und Zeit. Esaus Verhalten bleibt rätselhaft. Wie schafft er es, einfach so auf seinen Bruder zuzugehen, ihn zu umarmen, zu küssen und zu weinen? Jakob kehrt heim und wie ein verlorener Sohn wird er von Esau empfangen. Was ist bei Esau passiert? Vielleicht geschieht etwas in der unmittelbaren Begegnung, als sie sich direkt von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Später sagt Esau: Ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht, und du hast mich freundlich angesehen. Scheinbar hat Gott seine Finger im Spiel, wie auch immer. Obwohl Esau anbietet, dass sie gemeinsam wohnen, lehnt Jakob unter etwas fadenscheinigen Vorwänden ab. Er will Esau nicht verletzen. Höflich versucht er, seinem Bruder auf diese Weise deutlich zu machen, dass seine Bestimmung andernorts liegt. Und Esau versteht. Allzu nah sollten sie, die beiden Alpha-Tiere, wohl nicht beieinander wohnen. Manchmal ist auch eine Distanz dem Frieden dienlich, in der rechten Balance, in versöhnter Verschiedenheit. Erzähl mir vom Frieden. Ist das eine Friedensgeschichte? Jedenfalls von einem Friedensmoment. Nicht für die ganze Welt, nicht für immer, aber kostbar. Amen.